Herzlich willkommen zur 493. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser gemütliches Sofa nach London gestellt und sprechen dort für euch den Film Wonder Woman. Mit mir hier unser Wonder Woman. Das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Gott des Krieges ist Stefan Giesbert.
Chaka!
Das klang aber ein bisschen albern.
Mir fiel gerade nichts Besseres ein. Habe ich gerade das Wonder Woman gesagt? Ja, gell?
Es wird doch weiß ich nicht mehr. Ich gut. Konnte dir nicht zuhören. Ich musste mich so auf meine eigene bevorstehende Aussage konzentrieren.
Deine eigene bevorstehende Aussage. Wonder Woman, worum ging's?
Um Wonder Woman. Ja, also ich weiß nicht, wird ja extrem viel drüber geschrieben und sehr viele Leute haben sie vielleicht auch jetzt schon gesehen. Man weiß auch, dass Wonder Woman eine DC-Figur ist, die es seit den 40er Jahren, seit den frühen 40er Jahren gibt. Und in den 70ern gab es eine Serie für ein paar Jahre mit Linda Carter in der Hauptrolle, von der ich zugegebenermaßen alles, was ich gesehen habe, kein Fan bin. Mir geht's mit Wonder Woman eigentlich so ein bisschen so wie mit vielen aus dem DC-Universum, dass ich sie ein bisschen öde finde und einfach zu gut und zu glatt und vielleicht auch ein Stück weit zu amerikanisch. Deswegen meine Begeisterung für Wonder Woman erstmal mäßig. Jetzt haben wir eben den ersten großen Film mit Wonder Woman. Figur ist ja schon letztes Jahr, oder wann war das, in dem Batman vs. Superman-Film aufgetaucht. Da auch schon gespielt von Gal Gadot, die jetzt hier auch die Hauptrolle spielt. Und jetzt hat sie eben ihren eigenen Film. Aha. Was daran vielleicht noch bemerkenswert ist, ist, dass Regie wiederum auch eine Frau geführt hat. Patty Jenkins, die vor inzwischen schon relativ vielen Jahren auch den Film Monster, damals mit Charlize Theron, gemacht hat, von dem ich zugegebenermaßen nicht so ein Fan war, aber der damals sehr, sehr positiv rezipiert wurde. So, und jetzt haben wir also diesen Wonder Woman-Film, der erstmal sozusagen die Geschichte vom Anfang weg erzählt. Also wir steigen ein an dem Ort, an dem Wonder Woman aufwächst. Und das ist eben Themyscira, wo sie unter Amazonen aufgezogen wird. Sie ist die Tochter der Königin Hippolyta. Und diese Amazonen, also auf dieser Insel, gibt es keine Männer. Und die Amazonen leben da sehr selbstgenügsam. Und sie sind Kriegerinnen natürlich. Und wir sehen am Anfang sehr viel Training, also was für taffe Frauen das sind. Und Wonder Woman, oder die wird eigentlich in den ganzen Film, wird sie Diana genannt, wie sie auch heißt. Die wächst eben dort auf. Ursprünglich hat ihre Mutter nicht vor, dass sie auch diesem Trainingsdrill unterzogen wird. Aber erstmal tut sie das mehr oder weniger heimlich. Und dann am Schluss wird eben doch klar, auch sie muss ausgebildet werden für potenziell zukünftige Aufgaben. Und nach einer Viertelstunde oder so, taucht dann auf einmal Chris Pine dort auf, der ein amerikanischer Spion und Pilot ist. Und der stürzt da mehr oder weniger mit seinem Flugzeug ins Meer, wird gerettet von Wonder Woman. Und dann haben wir quasi so den Einbruch der wirklichen Welt. Die Amazonen und Wonder Woman erfahren, was zu diesem Zeitpunkt, wir sind im Jahr 1918, in der Welt so passiert. Und ja, Diana entschließt sich dann eben mit diesem Piloten erstmal nach London zu gehen, um eben ja im Prinzip etwas dagegen zu tun, was da Schreckliches auf der Welt passiert. Also gegen diesen Krieg vorzugehen, von dem sie auch überzeugt ist, dass er mit Ares und ihrer eigenen Hintergrundgeschichte zu tun hat und so weiter. Also das ist so eine Differenz, die man dann immer wieder im Film hat, dass quasi der Pilot, gespielt von Chris Pine, so seine eigene weltpolitische Deutung der Dinge hat und sie hat eben eher so eine mythologische Deutung dessen, was da passiert. Ja, und ich meine, das Interessante an ihr ist eben, sie ist einerseits eben eine Frau, die unter Frauen groß geworden ist und sagen wir deswegen vielleicht unbelastet ist von vielem, was Frauen von der Welt so anerzogen bekommen. Sie hat ganz ungewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten, aber trotzdem ist sie irgendwie auch eine vielleicht naiv ist zu stark, aber irgendwie am Anfang auf jeden Fall eine sehr unschuldige Natur, die durchaus neugierig auf die Welt ist, vieles einfach noch nicht kennt und noch nicht versteht, aber die trotzdem sehr klug ist. Also man merkt auch gleich, man kann ihr eigentlich nichts vormachen. Sie ist sehr, sehr intelligent, aber vieles hat sie einfach noch nicht gesehen. Und wir verfolgen dann eben, wie sie in die reale Welt startet und was sie dort erlebt und wie sie eben versucht, gegen diesen bösen Krieg vorzugehen. Und das ist das, was der Film uns dann erzählt.
Mhm. Und, aber das ist bei diesen, mir fehlt ja so ein bisschen so diese ganze Hintergrundgeschichte, die sich alle immer so gut merken können und ich immer sofort wieder vergesse. Die lebt aber jetzt nicht auf irgendeinem Planeten oder sonst irgendwie, sondern die lebt auf dieser Insel, aber auf der Erde, richtig?
Ja, ich meine, dieses Themyscira ist schon so ein mythologischer Raum im Prinzip. Und das wird auch im Film so gezeigt, dass der Pilot, der da seine Bruchlandung vor der Küste von dieser Insel hinlegt, der kommt auf so eine quasi magische Weise an. Das wird auch nicht so erklärt, wie das quasi zusammenpasst mit der wirklichen Welt. Es gibt da so ein etwas mystischen Übergang von der einen Sphäre in die andere. Aber ja, das wird uns auch nicht näher erklärt. Aber okay, es ist eben so, dass wir wissen, dass quasi sie in dieser vollkommen abgeschlossenen Welt groß geworden ist und nichts darüber weiß, was quasi in Anführungszeichen in der wirklichen Welt passiert. Und vieles, was er dann eben erzählt, für sie eben vollkommen neu ist und auch für die anderen Amazonen neu ist. Und und gleichzeitig ist es eben, also ich glaube, nur durch diese Art, wie sie in dieser quasi Blase groß geworden ist, kann man erklären, was sie für eine Persönlichkeit ist und so. Und dass sie eben gewisse Eigenschaften hat, die dann sehr wichtig für sie als Person sind. Und dann trifft sie eben auf die wirkliche Welt.
Und warum geht sie raus?
Weil sie das Gefühl hat, sie muss was tun. Also sie will, sie hat auch das Gefühl, es ist ihre Aufgabe. Sie ist ja ausgestattet von der Natur oder den Göttern oder wie auch immer man immer will, ist sie eben mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Und sie hat das Gefühl, es ist ihre Pflicht, es ist ihre Aufgabe, etwas zu tun und den Krieg zu stoppen. Sie ist auch überzeugt davon, dass sie die Person ist, also da spielt auch so eine quasi so eine Weissagung mit rein, also eine mythologische, sie ist überzeugt, dass das ihre Aufgabe ist, eben das, was da passiert, zu stoppen. Also sie fühlt sich verpflichtet im Prinzip.
Okay.
Ja.
Und der Film spielt quasi dann die ganze Zeit Ende Erster Weltkrieg.
Genau, also der Krieg ist dann, also wir sind dann eben in erstmal in London und dann, weil sie eben ja auf der Suche nach sozusagen den Menschen ist oder der Person, von denen sie ausgeht, dass das quasi die Entscheidende ist, über die man den Krieg stoppen kann, geht sie dann an die Front nach Belgien und wir sehen sie dann eben wirklich quasi auch in Schützengräben und so weiter. Also das, wir bekommen auch durchaus was vom Krieg gezeigt. Und und ich meine, das ist eben ein Superheldinnenfilm im Sinne von, es gibt Action, aber in diesem Fall eben auch überwiegend Kriegsaction, wobei das trotzdem eben immer diesen Superheldinnencharakter behält. Mhm. Ja. Für mich ist das auf jeden Fall so, also ich muss ja sagen, also als ich vor einem Jahr oder sowas zum ersten Mal so mitbekommen habe, dieser Film kommt jetzt, war ich nicht so, also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich gleich in der ersten Woche ins Kino gehen werde, um mir den anzuschauen. Aber ich war jetzt durch verschiedene Schlüsselpersonen, von deren Meinung ich eben viel halte, hatte sich die Erwartung herausgebildet, dass ich den Film eben doch mögen werde. Und dann war es auch die Tatsache, dass eben er jetzt auch sehr viel als, naja, doch in, bei allem, aller Unterhaltsamkeit und allem, naja, poppigen Superhelden-Dings, was da mit drin ist, eben auch immer wieder als quasi ein feministisches Werk besprochen würde. Mhm. Und das hat mich dann einfach interessiert. Also deswegen wollte ich ihn sehen. Und ich muss sagen, dass ich ihn auch ganz genauso empfinde im Prinzip. Ich finde, dass er eine ganz glückliche Kombination von unterhaltsam und schmissig und irgendwie für Männer wie Frauen interessant ist und auch einfach von den sehr, sehr überzeugenden Darstellern profitiere. Also die Hauptdarstellerin, die ich vorher nur aus The Fast and the Furious kannte, ist wirklich fantastisch in dieser Rolle. Und auch Chris Pine, von dem ich eigentlich kein großer Fan bin, den finde ich ja auch sehr gut. Aber darüber hinaus ist da einfach, steckt da was drin, wo ich nicht sicher bin, ob ein Mann das notwendigerweise auch so empfindet. Es geht schon damit los, dass in dieser ersten Viertelstunde, wo man auf dieser Insel Frauen, also Kriegerinnen, dabei zuschaut, wie sie trainieren und so. Das hat so was unvorstellbar Befriedigendes. Es ist wirklich so, dass ich schon in dieser ersten Viertelstunde hatte ich das Gefühl, ich bekomme hier was zu sehen, was ich so auf diese befriedigende Weise noch nie gesehen habe. Nämlich ein Gesellschaftsentwurf, wo Frauen untereinander leben in der Weise, dass, naja, im Prinzip wird einem da gezeigt, was Frauen sein könnten, wenn sie ohne Männer leben. Ich will damit gar nicht sagen, dass die Männer schuld daran sind, wie Frauen sonst häufig agieren. Vielleicht ist es sogar noch mehr sozusagen die Konkurrenzsituation, die unter Frauen entsteht, sobald Männer da sind. Mhm. Und hier hast du eben das Gefühl, die leben im Prinzip für sich, die sind auf eine Weise selbstgenügsam, und die sind eben, ja, Kriegerinnen, die sind, die müssen niemals irgendwie eine Aufgabe abgeben an einen Mann, damit er es für sie richtet und so. Und dadurch entstehen sie auf eine Weise, entwickeln sie sich auf eine Weise, die für mich einfach was unglaublich Befriedigendes hatte. Ich hatte diese Selbstgenügsamkeit hat mich sehr angesprochen. Und dann ist es auch so, dass diese Trainingsszenen einfach toll sind. Einfach so von vornherein ist das so irgendwie visuell aufregend und spannend und einfach unheimlich ansprechend und so attraktiv, weil sie sind einfach, das ist so eine Form von Schönheit, die nicht sowas Beschränktes hat irgendwie, die sowas, die irgendwie so nach Freiheit riecht oder so. Also es ist einfach, es hat mich von Anfang an unheimlich angesprochen und ich hatte bei dieser ersten Viertelstunde so das Gefühl, ich bekomme hier was zu sehen, wonach ich mich in gewisser Weise vielleicht immer gesehnt habe, ohne das zu wissen. Also ich hatte nie erwartet, dass ich sowas sehen will, so ein Amazonen-Trainingscamp oder sowas.
Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das ein Film ist, mit dem man dir Spaß machen könnte.
Ja, also es hat mich unheimlich begeistert. Und dann ist es so, dass im weiteren Verlauf mich diese Person, also die Diana, sehr angesprochen hat, weil sie sowas Entschlossenes und Kluges und ja, irgendwie auch Mutiges hat, aber gleichzeitig sie auch eben weiche Seiten hat. Und sie muss nicht so ein, muss nicht in jeder Hinsicht, also ich glaube, was mir an ihr besonders gut gefallen hat, ist, dass es keinen Anspruch an Coolness gibt im Prinzip. Das ist vielleicht auch was, also wenn ich es jetzt so vergleiche mit der Scarlett Johansson Black Widow Figur, die ist mir, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu cool. Und das spricht mich sehr viel weniger an. Also was mich hier anspricht, ist, dass die sowas, wie ich schon gesagt habe, sowas Selbstgenügsames hat und so für kein Publikum spielt, wenn man so will, als Figur. Sondern sie macht eben das, von dem sie das Gefühl hat, sie muss es tun und sowas. Und ja, also mich hat die Figur sehr angesprochen. Ich finde, dass diese Beziehung, die sich zwischen ihr und Chris Pine entwickelt, sehr gut funktioniert. Also die beiden, das glaubt man einfach, dieses Verhältnis, was sie haben, was eben nie darauf hinausläuft, dass quasi an der gefährlichen Stelle er die Sache in die Hand nimmt, um sie zu schützen oder sowas, sondern die sind immer gleichberechtigte Partner mit ihren Stärken und Schwächen und sowas. Das finde ich auch, fand ich sehr, sehr
Das klingt echt charmant, ja. Nee, finde ich auch gut. Ich finde es auch generell bei so, es ist ja dann doch vermutlich auch eher ein Actionfilm. wo dann immer einer schwächer ist und beschützt werden muss oder so. Aber dieses gleichwertige Ergänzen, ja, du machst mir Lust auf den Film.
Ja. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass die haben ja eben, ich meine, dieses Erste Weltkriegs-Setting, man hat da natürlich wieder Deutsche und sowas, aber was sie auch nicht machen, ist, dass das einfach so diese, ja, diese eben filmisch unheimlich ausgenudelten deutschen Stereotypen sind. Die Bösen, in Anführungszeichen, sind hier auf jeden Fall so Comic-Bösewichte, aber ansonsten sind eben viele der Figuren, die wir treffen, sind eben auch einfach Leute im Krieg. Ja? Und das, finde ich, ist auch sehr gut gemacht. Also da ist, finde ich, ist der Film sehr geschickt, wie er quasi so die Balance hält zwischen dem Überzeichneten, was eben so eine Comic-Figur mit sich bringt, und dann aber trotzdem nicht einfach nur jedes ausgelatschte Stereotyp bedienen, was sowieso schon im Film existiert. Auch das finde ich sehr gut. Ich finde auch charmant, dass dieses Erste Weltkriegs-Setting wird dann zum Teil, gibt es dann auch so ein bisschen steampunkige Anteile. Und ja, also ich finde es einfach auch visuell sehr, sehr gut gemacht. Die Action ist sehr aufregend und überhaupt nicht langweilig. Ich finde auch, dass es nie diesen Punkt gibt, den es ja häufig bei diesen Superheldenfilmen gibt, wo du dann im letzten Drittel mehr oder weniger abschalten kannst, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt schlagen sich nur noch Roboter gegenseitig oder irgendjemand, ja, es ist halt so Lärm und so. Also diesen Punkt habe ich so nie erreicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Auseinandersetzungen auch emotional tragen und immer noch ein Gehalt haben und sowas. Also ich finde einfach, dass der Film das auch wirklich durchhält bis zum Schluss, was Interessantes zu erzählen und trotzdem schmissig und einfach aufregend zu sein.
Okay, also klingt echt spannend, muss ich sagen.
Ja, also mich hat er auch schwer begeistert. Im Chat wurde gefragt, ob wir was über die Diskussion um Gal Gadots Position zu Palästina mitbekommen haben. Ich nicht. Also sie ist ja aus Israel und sie hat auch war auch beim Militär, ich glaube 2 Jahre oder sowas.
Muss da ja jeder.
Aber ich weiß nichts Näheres dazu, was da möglicherweise diskutiert wurde. Ja, also ich empfinde sie jetzt in diesem Moment als Bildschirmpräsenz auf jeden Fall, also als sehr, sehr positive Erscheinung. Sie hat mich unheimlich angesprochen. Sie ist auch wunderschön auf jeden Fall. Aber ich meine, wunderschön sind viele. Das erzeugt nicht immer diesen Effekt. Was ich, glaube ich, ganz angenehm finde, ist, dass sie ist natürlich sehr sexy, aber ohne dieses ich will sexy sein. Also das ist, finde ich, einfach sehr, sehr effektiv. Was mich, glaube ich, ein bisschen gestört hat, ist, dass sie hohe Absätze hat, so eine Art hohen Absatz in ihrem, die Schuhe, die sie hat, haben so ein, also quasi nicht ein Stöckelabsatz oder so, aber die haben quasi so ein, wie so ein Keil, so eine erhöhte Ferse und sowas. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Das finde ich so unsinnig, weil ich einfach das, also wirklich in 1000 Jahren glaube ich nicht, dass in der Gesellschaft, in der nur Frauen untereinander leben, dass die Frauen am Ende hochhackige Schuhe tragen würden. Daran glaube ich niemals. Das halte ich für dermaßen, unwahrscheinlich. Erst recht nicht, wenn das Kriegerinnen sind. Also es ist wirklich so.
Ja, dann brauchst du halt Stiefel.
Ich meine, muss man sagen, okay, das ist vielleicht eine winzige Kleinigkeit, aber für mich ist das so ein kleiner Punkt, wo dann das alles, was ansonsten so sinnvoll ineinander greift, nicht mehr, also eben nicht funktioniert. Deswegen hat mich das gestört. Eine andere ganz kleine Kleinigkeit, die mich auch gestört hat, war, dass die Frauen, also die Amazonen, sprechen alle so einen seltsamen Akzent im Englischen. So ein, ich weiß nicht, der klingt ein bisschen slawisch oder sowas. Ich weiß nicht so richtig, was er. Der hat mich ein bisschen an den auch vollkommen sinnlosen Akzent von Angelina Jolie damals in dem Alexander-Film erinnert. Da habe ich auch nicht verstanden, was das soll. Und hier ist auch so, also ich weiß nicht, habe ich einfach nicht verstanden, warum das nötig ist. Ja, aber das sind wirklich so winzige Kleinigkeiten, die mich dann ein bisschen gestört haben, was mir einfach zeigt, wie sehr mich der Film ansonsten doch überzeugt hat.
Okay. Ja. Dann bin ich gespannt, wie viele Punkte du gibst.
Also ich würde sagen, der Film hat 8 oder 8,5 Punkte verdient. Ich gebe ihm 10 Punkte, weil er mich einfach, weil er mich einfach so überzeugt hat und ich eben wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Gefühl hatte, er zeigt mir was, was ich schon immer sehen wollte, ohne dass ich wusste, dass ich sehen wollte. Es war wirklich so, es war in gewisser Weise, war mein Gefühl ein Gefühl der Erleichterung. So als sei endlich etwas, sag quasi ein Wunsch dir erfüllt worden, von dem du nicht mal wusstest, dass du ihn hattest. Insofern, ich bin sehr begeistert und fand ihn wirklich toll. Würde aber sagen, wenn wir es auf ein bisschen objektivere Reaktionen runterbrechen, dann hätte er 8,5 immer verdient für mich.
Okay, aber wir sind hier beim Sneakpot.
Genau, ich gebe 10.
Objektiv. Also ja. Ist ja unsere persönliche Objektivität, deswegen machen wir den Sneakpot.
Genau, aber eben damit auch andere Leute vielleicht einen anschlussfähigen Eindruck erhalten. Ich finde an dem Film auch wunderbar, dass er es schafft, in meiner Meinung nach zumindest, auf jeden Fall irgendwie feministisch zu sein, aber ohne ein männliches Publikum zu isolieren oder denen das Gefühl zu geben, der Film ist gegen sie oder sowas. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und hinter mir saßen 4 junge Herren und die haben eben auf dem Weg rauen, haben gesagt, okay, das war mal einfach richtig gut. Ja? Und deren Reaktion war eben eigentlich genau die gleiche wie meine.
Schön. Mehr Filme, ja. Wo Männer und Frauen sich einig sind.
Genau. Jo, das war sehr schön. Wonder Woman.
Das war Wonder Woman.
Ich bin gespannt auf das, was da noch kommt. Robin Wright spielt ja auch eine der Amazonen. Connie Nielsen finde ich auch toll. Einfach ein Film, in dem Frauen, die nicht mehr 36 sind oder erst recht nicht 25, eben starke Rollen bekommen, in denen sie attraktiv und irgendwie nicht nur noch quasi die Alte sind, die irgendwie vor 10 Jahren auch mal gut aussah oder so, sondern in der sie Kriegerin sind, finde ich einfach großartig, auch sehr befriedigend.
Mhm. Okay. Ja, klingt so. Du hast mich überzeugt. Ich werde den. Hoffentlich schaffe ich es noch im Kino. Sonst gucke ich ihn, wenn er irgendwie gestreamt rauskommt.
Jo. Das ist ja im Moment. Allerdings ist schon richtig schön auf einer großen Leinwand. Ich habe ihn in 3D gesehen, das bringt überhaupt nichts. Das 3D okay. Kann man sich auf jeden Fall sparen, aber.
Okay, also, aber auf Englisch ist schon, obwohl du ja nicht beide gesehen hast.
Ja.
Das Thema hatten wir
ja
letztes
Mal. Also schon. Gut ist, ja.
Ja, ich bin nicht mehr bereit. Gut, nächstes Thema. Wie in jeder Woche gibt es auch heute eine Droge der Wahl. Ich mache mich wie üblich auf den weiten Weg hinter meine Bar. Und heute gibt es wieder einen geshakten Drink. Das heißt, wir haben wieder Soundeffekt. Wie sieht es bei dir aus?
Ich trinke einen Elbling.
Ist das nicht eine? Ach so, ja, Entschuldigung, ja.
Ein Weißwein. Hm. Und zwar ist das ein Jubiläumswein. Weil nämlich der Stadt Bad Soden am 21. Mai 1947 das Stadtrecht verliehen wurde. Und anlässlich des Jubiläums, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Das ist doch super.
Haben sie jetzt eben eine Sonderedition von einem Elbling, der aus Nittel kommt. Und also von der Mosel. Aha. Und der schmeckt wirklich gut.
Okay.
Also ist jetzt irgendwie nichts Teures, super sophisticated, aber
ja. 47 gut. Haben die das Stadtrecht gekriegt?
Ja.
Krass.
Ja, ich meine, die sind ja auch nicht groß. Und was das Schlaue daran ist, die haben ja das Stadtrecht bekommen, als sie noch eine aktive Bäderstadt waren. Mhm. Und dann wurde quasi ihr Gesamtname, also Bad Soden am Taunus, wurde quasi so, also unter diesem Namen wurde ihnen das Stadtrecht verliehen. Und das bedeutet, dass dieses Bad festgeschrieben ist, obwohl es ja inzwischen eigentlich gar keinen Bäderbetrieb mehr gibt. Und bei anderen.
Die heißt nur noch Bad.
Genau. Und bei anderen Bäderorten gibt es das ja durchaus, dass sie das Bad aberkannt werden. Aber bei Weizsäcken am Taunus kann das nicht passieren, weil das quasi ihr Stadtname ist. Das ist geschickt,
das
oder?
Das ist ziemlich klug, ja. Stell dir mal vor, das wird Wiesbaden passieren. Da hießen wir nur noch Wiesen. Ja. Das wäre schon doof.
Ja, also die haben natürlich immer noch diese mineralischen Quellen und sowas, aber die haben zum Beispiel kein Schwimmbad mehr dort. Das heißt, und die haben wirklich keinen nennenswerten Kurbetrieb oder sowas. Oder?
Aber nicht so ein
Thermen. Ja, ein Freibad haben sie, aber nicht mit dem Mineralquellenwasser. Mhm. Also früher hatten die ja so ein kleines, also ich glaube vor 7, 8 Jahren hatten die noch so ein kleines Schwimmbad, wo du extrem salzigen Wasser schwimmen konntest.
Oh.
Und aber auch ansonsten haben die keinen Kurbetrieb. Also die haben ja so ein bisschen was Kurkonzertartiges und irgendwie 2 Hotels oder sowas. Aber also das ist wirklich im Prinzip, die Hotels werden komplett, leben komplett davon, dass sie halt Speckgürtel von Frankfurt sind und nicht so weit vom Flughafen und so. Aber einen Kurbetrieb gibt es eigentlich nicht mehr.
Okay.
Insofern, ja. Also ziemlich schlau gemacht.
Das ist echt klug.
Nicht, ja. Nicht, dass das Absicht war, aber es hat sich so ganz gut.
Ja.
Ist sich gut ausgegangen, wie man in Österreich sagen würde.
Ist sich gut ausgegangen. Im Geschichtsunterricht lernt man ja auch immer so lokale Sachen. Und ich weiß heute noch, dass Hofheim sein Stadtrecht 1356 bekommen hat.
Wow.
Ja, mit der goldenen Bulle.
Krass.
Das ist schon echt ganz schön lange her.
Hm.
Seitdem freue ich mich immer, wenn in irgendeinem anderen Zusammenhang diese goldene Bulle erwähnt wird. Und dann denke ich mir, ja, und Hofheim hat das Stadtrecht bekommen. Ja, das ist schön.
So, und was trinkst du?
Ich trinke einen Saffron Gin Sour.
Mm.
Ich habe nämlich letzte Woche einen Saffron Gin geschenkt bekommen. Und ja, von jemand, der sich mit Cocktails echt nicht auskennt und den aber entdeckt hat und dachte so, boah, das sieht so fancy aus. Das findet er bestimmt gut. Und zwar halt ein Volltreffer.
Ja.
Also, trinke ich sehr gerne. Ich weiß nicht, hat man eben gehört, wahrscheinlich, dass ich geshakt habe. Ich hoffe, es war nicht zu sehr laut. Ich habe versucht, mich ein bisschen runterzudrehen. Jetzt ist die Claudia weg.
Nein, ich bin noch da.
Ach so, okay.
Ich habe nur gerade so ein bisschen im Chat rumgelesen, aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr nachholen, was da alles gesagt wurde, während ich über Wonder Woman geschwärmt habe. Gut, was haben wir noch auf der Liste?
Wir müssen jetzt direkt weiterreden.
Ja.
Und zwar sind wir doch letzte Woche oder davor schon aufgefordert worden, den Film The One I Love zu besprechen von unserem Hörer Q.
Genau.
Also du hast den offiziellen Sehbefehl bekommen.
Ja.
Und ich habe dann letzte Woche während der Live-Sendung ihn quasi auch abgekriegt. Also nein, das klingt jetzt so negativ. Ja, und dann haben wir ihn uns getrennt voneinander.
Genau, da wir beide Netflix-Opfer sind, haben wir das beide, beide getan.
Genau.
Ja, okay. Möchtest du was zu erzählen über den Film, nachdem ich jetzt so lange geredet habe?
Zusammenfassung.
Worum geht es denn überhaupt?
Genau.
Also.
Wir lernen ein Ehepaar kennen. Jetzt, wenn ich schon wieder wüsste, wie die hießen, ist ja auch egal.
Ethan und Sophie.
Die haben Eheprobleme, möchte man sagen. Lebt man auch ein bisschen mit, dann gehen sie zum Therapeuten und dann erhalten sie von diesem Therapeuten die Möglichkeit, sich für ein Wochenende zurückzuziehen. In eine Hütte in den Bergen, kann man das so sagen?
Ja, einfach so sehr schöne Landschaft.
Genau. Mit
Bergpanorama und sowas.
Ja. Ja. Und er gibt ihnen den Schlüssel und sagt, hier, fahrt mal hin. Und dann machen sie das auch. Und dann beobachten wir sie dabei. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, da nicht zu viel zu erzählen, wie sie ihre Zeit dort verbringen. Das klingt noch nicht nach einem aufregenden Film, muss ich sagen. Warum sollte man den schauen?
Du meinst, wenn man nicht die Empfehlung von Q bekommt?
Ja.
Ja.
Also bei Netflix stand dabei irgendwie Romantic Comedy, romantischer Film und Komödie.
Ja, aber das greift schon zu kurz.
Das, also, ja, hat mich auch echt in eine ganz falsche Stimmung versetzt vorher.
Ja, also ich finde schon, dass man verraten kann, es ist wirklich so, es ist ein bisschen spoilergefährlicher Film und wir wollen eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Aber ich würde schon sagen, man kann sagen, dass er eben auch so, naja, vielleicht ein Mystery-Element hat oder sowas. Ja, also das heißt, es geht eben nicht nur um Romantic Comedy. Comedy finde ich sowieso eigentlich nicht so richtig. Also es geht letztendlich um das, was zwischen den beiden abspielt, auch was wir über ihre Beziehung und ihre Probleme erfahren. Die Hauptrollen werden gespielt von Elizabeth Moss und Mark Duplass, den wir ja neulich schon mal hatten in Blue Jay. Elizabeth Moss kennt man zum Beispiel aus Mad Men. Ich muss zugeben, dass ich mich, glaube ich, ein klein bisschen schwer mit dem Film getan habe. Ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Ich finde auch, dass das wirklich gut beobachtet ist, wie ein Paar miteinander zum Teil umgeht, wenn sie schon eine Weile zusammen sind und sie eben so ein paar Konfliktthemen haben, die immer wieder, also auch so Sachen, an denen sie sich gegenseitig stoßen und wo sie irgendwie nie drüber hinauskommen und so. Das, vieles davon finde ich sehr überzeugend dargestellt. Und ich finde auch, dass die beiden Hauptdarsteller, dass die das, oder eigentlich die beiden außer Ted Danson eigentlich einzigen Darsteller, dass die das sehr gut machen. Ich glaube, mein Hauptkritikpunkt ist, dass für mich der Film nie das Gefühl los wird, dass das im Prinzip eine Idee ist, und zwar eine gute, durchaus originelle, die eine Kurzfilmidee ist oder im literarischen Format eine Kurzgeschichtenidee, die für mich, glaube ich, aber einen Spielfilm nicht ganz hergibt. Weil ich finde, dass die ganze Geschichte so eine Was-wäre-wenn-Geschichte ist.
Ja.
Und das wird halt dann so ausgespielt über eine Reihe von Szenen. Aber ich glaube, ich finde, dass der Film dann letztendlich über die Länge der Zeit, obwohl er ist nicht sehr lang,
ist 90 Minuten.
Also für meinen Geschmack ehrlich gesagt nicht genug Unterschiedliches erzählt, vielleicht. Also ich behaupte, man könnte diese Geschichte auch in 12 Minuten erzählen.
Echt?
Ja.
Aber dann, also
halt mal behaupten, gell?
Ich habe mir eben überlegt, ja, Kurzfilm, aber also unter einer halben Stunde fänd ich's echt schwer, das zu erzählen. Insbesondere fand ich es gut, dass man so diesen Aufbau so langsam erleben konnte. Also, dass man das mit denen so langsam, diese Situation, die sich da aufbaut, dieses, ja, es ist ja schon so ein bisschen mysteriös. Ich finde, es fühlt sich eine ganze Zeit lang an, auch so ein bisschen an, als ob jetzt gleich so ein Splatter, also irgendjemand weggesplattert wird. Also ich habe mit der Jenny zusammengeschaut und wir hatten beide so ein bisschen das Gefühl, dass gleich an einer Stelle kommt jemand um die Ecke und splattert alle mal weg. Und ja, aber dieser langsame Aufbau, den fand ich gut, um diesen Höhepunkt oder diesen Teil, über den wir jetzt nicht reden, gut zu rechtfertigen.
Ja, also mir ging es so, am Anfang der langsame Aufbau, da würde ich zustimmen, aber ich finde, ab dem Punkt, wo einem so ungefähr klar wird, was hier vor sich geht, war mir ehrlich gesagt auch schon ziemlich klar, welche Komplikationen auftauchen und sowas und was dann passieren könnte und so. Und das hätte man für mich erzählerisch deutlich abkürzen können. Also ehrlich gesagt kamen dann für mich keine großen Überraschungen mehr.
Okay, krass.
Also für mich war die Idee nicht groß genug für einen Spielfilm. Ich finde zwar, dass es eine gute Idee ist und so, und ich finde, dass es sehr gute Darsteller sind und so, und ich habe es nicht ungern geschaut. Also es ist keinesfalls jetzt so, dass ich sagen würde, es ist ein schlechter Film. Ich finde auch, man kann jedem sagen, auf Netflix kann man sich gut anschauen und sowas. Aber dafür, dass ich sagen würde, ich empfand es als richtig überzeugenden Film, hat für mich Also habe ich das einfach so empfunden, dass so die zentrale, der zentrale Clou nicht ausreicht für einen Spielfilm. Aber es ist interessant zu hören, dass du dir das gar nicht so ging.
Nee, überhaupt nicht. Also ja. Ich hatte zwischendrin mal so den einen oder anderen Moment, wo ich dachte so, ja, okay, ich hab's jetzt, aber dann ging's auch schon wieder in eine andere Richtung.
Okay.
Weiter, also.
Interessant. Das würde mich oft eher dann nochmal interessieren, wo du das gedacht hast. Aber das ist dann für eine andere.
Das müssen wir dann, mal so besprechen, genau.
Ja, also, aber ich weiß nicht, würde auf jeden Fall sagen, kann man sich sehr gut anschauen, ist eine interessante Idee, sehr gute Darsteller, sehr attraktiv, auch sieht attraktiv aus auf eine unaufgeregte Weise.
Ja, sieht sehr schön aus.
Ja.
Sieht so ein bisschen nach Independent aus.
Mhm. Ja, ist es ja auch.
Ja, das aber fand ich jetzt in keinster Weise störend.
Nee, überhaupt nicht.
Nee. Also fand ich wirklich gut.
Und ich finde, er sieht independent aus, aber er sieht schon filmisch aus. Also er sieht nicht wie Serie aus oder sowas.
Mm-mm.
Ja, also ist schon.
Gar nicht. Also auch nicht wie Video.
Nee, so. Überhaupt nicht. Genau.
Es gab ja so eine Zeit, wo angefangen wurde, auf Video zu drehen, was so ganz fies nach Video aussieht. Aber
ja, genau.
Also das Stadium sind wir jetzt ja auch mittlerweile hinweg.
Nee, er sieht sehr schön nach Film aus. Ich meine, auch die Umgebung und dieses Haus, in dem sie sind und so, das ist sehr schön in Szene gesetzt. Und es gibt auch, finde ich, einen sehr schönen, eine Spannung zwischen dem, was zwischen ihnen passiert und dann eben diesen idyllischen Aufnahmen, die wir so von dem Garten und der Umgebung und sowas bekommen und sowas. Also ja, vieles Schönes an dem Film. Mich würde auch auf jeden Fall interessieren, was der Regisseur weitermacht, der ja interessanterweise der Sohn von Malcolm McDowell ist, also von dem Clockwork Orange Schauspieler.
Oh.
Ja. Also interessiert mich auf jeden Fall, was der so weitermacht. Aber eben, wie gesagt, ich habe diesen kleinen Vorbehalt.
Mhm.
Jo. Wie würdest du das bepunkten dann am Schluss?
7,5, fast 8.
Okay, also so weit sind wir dann auch nicht voneinander entfernt. Ich würde sagen 6,5.
Okay.
Ja.
Nee, also ich mochte ihn sehr. Meine Frau war etwas verstört am Ende. Muss ich sagen.
Okay. Kann man jetzt auch nicht sagen, warum, aber.
Genau, kann man nicht sagen, warum, aber wegen des Endes natürlich.
Ja.
Ja. Also ich habe es auch nicht kommen sehen.
Was so schade ist, ist eben, es gibt eigentlich zwei Filme, wo ich das Gefühl habe, an die hat er mich erinnert, aber das darf man nicht sagen, weil man dann eben zu krass gespoilert hat insofern.
Erzählt mal leider zu viel, genau.
Ja.
Gut, vielleicht, ja. Wen das interessiert, schreibt es gerne. Nee, schreibt dir eine Mail oder schreibt es in die Kommentare. Dann kann man da vielleicht nochmal drauf reagieren oder wir machen nochmal einen Spoiler-Teil. Aber wir haben uns das vorhin überlegt, ob wir jetzt irgendwie spoilermäßig darüber reden sollen. Es lohnt sich halt nicht, weil es irgendwie nur drei Sätze sind, die wir jetzt noch dazu sagen könnten. Wer den Film gesehen hat, weiß, glaube ich, mit den Andeutungen, mit denen wir jetzt um uns geworfen haben, schon genau was anzufangen. Und der Rest ist hoffentlich nicht gespoilert.
Genau. Ja, ja. Vielen Dank, Kuh, für die Empfehlung. Interessante Erfahrung war es auf jeden Fall. Also
das auf jeden Fall. Also war wirklich echt cool. Ja. Sehr schön. Wir brauchen mehr so Hörerempfehlungen.
Genau.
Ja. Obwohl ich wahrscheinlich jetzt erstmal wieder längere Zeit keinen Film, den ich von Hörern empfohlen bekommen habe, anschauen darf.
Jo. Okay, ja, so. Was kam noch? Was haben wir noch?
Ich habe jetzt endlich es geschafft, Assassin's Creed zu schauen. Ja. Den haben wir ja schon mehrfach und ausführlich besprochen.
Ja.
Deswegen kann ich mich, glaube ich, recht kurz fassen. Es geht um die Suche nach
dem Apfel.
Dem Apfel und was für ein Quatsch. Also ernsthaft. Genau, und dazu wird ein Animus verwendet, mit dem man dann irgendwie in die DNA eines Vorfahren reisen kann und dort miterleben und mit dabei sein kann, wie der sich verhalten hat in gewissen Situationen und dabei wird halt eben besagter Apfel gesucht. Ja, ich war stark unterbegeistert, muss ich sagen. Also ich habe mich, als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich mich so auf den Film gefreut. Ich habe das Spiel echt sehr ausgiebig und ausführlich gespielt, alle möglichen Varianten, nicht jetzt die ganz aktuellen, weil mir da die Spielgeräte fehlen, aber mit großer Begeisterung eben diese alten Versionen und die alten auf der PS3 Assassin's Creed vorwärts und rückwärts und so weiter. Deswegen, ich habe mich sehr gefreut. Auf der PS3 war es aber auch schon so, dass mir die Teile, die im Animus passiert sind, waren für mich wesentlich reizvoller als das, was außerhalb passiert ist. Und ganz oft war es so, wenn ich das Spiel mal nicht weitergespielt habe, dann lag es genau daran, dass ich außerhalb vom Animus irgendwas machen musste, was ich nicht verstanden habe, was mir auch echt egal war, wo ich keine Lust hatte zuzuhören. Ich wollte einfach nur, dass es weitergeht. Dann ging das irgendwie nicht weiter, hätte ich irgendwo hochspringen müssen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gefunden. Ja, und dann habe ich es zweimal versucht, dann hatte ich auch keine Lust mehr. Dann habe ich das Spiel zur Seite gelegt und nicht weitergespielt. Und jetzt bei dem Film ist es halt so, dass sehr viel hier, also mindestens 50% passiert außerhalb des Animus. In diesem komischen Komplex, in diesem Gefängnis, nicht Gefängnis, wie auch immer.
Ja, und ich meine auch diese ganze Rahmengeschichte aus der Kindheit erzählt und sowas. Also ich finde einfach, dass die Proportionen überhaupt nicht stimmen.
Genau.
In dem Film.
Eigentlich wollten wir doch einen Film sehen über den Animus, über irgendeine vergangene Zeit, wo jemand sich durch die Stadt bewegt und dort mit Leuten kämpft und in Gebäuden hochklettert und wieder runterklettert und springt und macht und tut. Und das kriegen wir auch. Das kriegen wir für mein Gefühl viel zu wenig. Also da wäre deutlich noch Platz gewesen. Und insgesamt, ich habe mich zwischendurch echt auch gelangweilt. Auch bei manchen Kampfszenen, wo sich dann irgendwie geprügelt haben und so. Oh mein Gott, ja, es ist mir eigentlich auch egal. Und ja, dann tauchen irgendwie ganz viele Leute auf, die auf ganz komische Weise miteinander, gegeneinander kämpfen. Und ja, mein Gott, das ist eigentlich auch alles für die Füße. Also ich war sehr, enttäuscht auch von dem Film.
Mhm.
Weil er bei weitem eben nicht das gehalten hat, was das Franchise verspricht.
Mhm.
Ja, oder
ich habe ja das, ich kenne ja
für
das,
mich den Reiz des Franchises.
Also ich kenne ja das Spiel eigentlich nicht. Ich kenne das Spiel so sekundär. Ich weiß, wie das aussieht und sowas. Ich habe das natürlich nie gespielt. Trotzdem ging es mir so, das habe ich ja alles schon erzählt, ging es mir trotzdem so, dass in den Szenen, wo man dann eben quasi in der historischen Welt im Spiel ist, dass ich dachte so, boah, ist das cool, wie das quasi sich anfühlt wie das Spiel, absurderweise. Und das ist auch. Also ich bin ja eben nicht als Fan des Franchise quasi an den Film rangegangen, sondern ich habe die Trailer gesehen, habe mir gedacht, boah, das sieht geil aus und das will ich sehen. Und dann war es im Kino eben immer so, da dachte ich so, oh, es ist viel zu lang, das Drumherum und es ergibt keinen Sinn und die Geschichte ist so kraus und ich, ja, wie du sagst, ich weiß auch nicht, warum, why should I care, so. Und dann freut man sich eben immer, wenn man wieder drin ist und es geht wirklich ab. Und da wird ja dann weniger im Prinzip Geschichte erzählt, aber es ist viel interessanter.
Ja.
Ja.
Also, im Animus ist toll. Und wenn jetzt noch ein zweites Assassin's Creed kommt, würde ich wahrscheinlich auch dann nochmal gucken. Ich würde vermutlich nicht total begeistert ins Kino rennen, außer wenn man irgendwo vorab schon erfährt, dass es halt viel mehr Animus wäre. Im Endeffekt ist es ja dann auch nur irgendwie eine schnell erzählte Abenteuergeschichte eben in einem Setting, was man sonst nicht so kennt, außerdem insbesondere nicht durch seine gegenwärtige Lebensumstände.
Hm.
Ja, das sah toll aus.
Absolut.
Sehr staubig, sehr dreckig.
Toll,
sehr,
wirklich toll.
Ja, also das war wirklich gut, aber das Drumherum, das hat mich einfach genervt und ein bisschen angeödet und habe ich auch echt nicht gebraucht. Von daher gibt's von mir vielleicht 6 Punkte oder so.
Ja, ich habe 7 gegeben. Lustigerweise ist es so, dass in der Erinnerung diese ganzen Rahmengeschichtssachen immer noch ein bisschen verblasst sind. An die erinnere ich mich jetzt eigentlich nur, wenn ich mich wirklich dezidiert darum bemühe. Und ich eigentlich immer nur noch die Sequenzen drinnen in Erinnerung habe. Aber das ist einfach anteilig so wenig, deswegen. Und ich meine, ich bin grundsätzlich, da ich ein sehr, sehr, also sehr begeistert von Marion Cotillard insgesamt, eigentlich von allem bin, was sie macht. Ich finde es einfach sträflich, wie sie verschwendet wird in diesem Film. Das ist einfach, das ist doch keine Rolle, was sie da zu tun bekommt. Naja.
Ja.
Also ich finde wirklich, sie ist eigentlich ist sie eine magnetische Kinopersönlichkeit. Aber das, was sie da, also es ist einfach sinnlos. Das ist
schon sehr schade, ja.
Ja.
Ja, na gut.
Also nicht so.
Assassin's Creed muss nicht, also meiner Ansicht nach. Aber ja, gut. Jetzt habe ich noch einen Film aus dem letzten Jahr, den ich noch nachgucken will.
Ja.
Zwei, aber was das kommt dann in den nächsten Wochen. Suicide Squad.
Mhm. Oh Gott. Wirklich?
Ja, schon irgendwie. Auch da wieder, die Trailer haben mich echt sehr begeistert.
Wirklich?
Ja, ich finde, es sieht sehr cool aus.
Okay. Vielleicht habe ich inzwischen so unzählige Male gehört, dass es absoluter Mist ist, dass ich da keine Motivation mehr aufbringe.
Da erwarte ich auch, dass es großer Mist ist. Oder Quatsch, übertrieben. So wie, wie hieß denn das so? Smoking Aces, war das der? Den haben wir, glaube ich, auch in der Sneak mal gesehen.
Mhm.
Auch so ein übertrieben, brutal, übertrieben, ja, rücksichtslos, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber und so. Irgendwie sowas in die Richtung erwarte ich da. Vielleicht liege ich auch total falsch und werde dann auch wieder enttäuscht, aber ja, der wird mich durchaus noch interessieren.
Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht soll ich den dann doch auch noch anschauen. Aber dann werde ich mich hinterher drüber ärgern, über die Zeit, die ich dafür verschwende.
Ja, dann lass es lieber. Ich werde erstmal dann berichten. Wenn ich jetzt sage, boah, ist total super und viel besser als Wonder, nein, wird's eh nicht.
Okay, also, das glaube ich nicht.
Ich glaub,
ehrlich, ich auch Stefan, ich will dir da das Vertrauen nicht nehmen, aber ich bezweifle das. Aber gut, du wirst berichten in der Zukunft.
Genau. Wahrscheinlich nicht nächste Woche, weil ich ja erstmal noch, ach, das ist ja mit diesem Film gucken und jetzt trainiere ich wieder mehr, dann hat mir wieder nichts. Für nichts Zeit hat man. Für nichts. Du hast dir hingegen Zeit genommen, boah, jetzt hier Überleitung des Todes, ein Buch fertig zu lesen, ja. Das du letzte Woche schon angefangen hast, A Little Life.
Genau, von Hanya Yanagihara. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin, die ursprünglich aus Hawaii kommt. Das Buch ist aus dem Jahr 2015. Es hat, glaube ich, sogar mehr Seiten als ich glaube, letzte Woche habe ich 100. Ich glaube, es sind eher 700 Seiten oder sowas hat es. Es handelt von vier Freunden, die in New York sich kennenlernen, so im College-Alter oder sowas. Vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, also Ende der Teenager-Jahre und dann im Prinzip zusammen älter werden. Und zentral geht es um eine Figur von den vier, Jude, der eine sehr traumatische Kindheit hatte. Und darüber erfahren wir dann einiges. Es geht, letztendlich geht es in dem Buch um, wenn man so will, das Leben mit Schäden, die einem die eigene Vergangenheit zugefügt hat, und zwar sowohl in körperlicher als auch in psychischer Hinsicht. Und ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich quasi letzte Woche war ich so ungefähr halb durch und da habe ich ein sehr, sehr hohes Lesetempo an den Tag gelegt. Einfach deswegen, weil an dieser Stelle im Buch es so unfassbar unerfreulich ist, weil man sehr viele Dinge erfährt über die Kindheit von diesem Jude und es ist einfach so schrecklich über schrecklich über schrecklich. Und ich hatte das Gefühl, ich muss einfach schnell weiterlesen in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Also, dass irgendwann dieses furchtbare, weiß nicht, eine andere Wendung bekommt oder quasi sich die Aufmerksamkeit woanders hinrichtet oder irgendwie sowas. Ich hatte so das Gefühl, ich muss weiterkommen und das Buch abschließen, um es für mich zu verarbeiten oder so. Jetzt ist ja diese Diskussion, die haben wir hier auch schon, glaube ich, ein paar Mal geführt. Ich weiß nicht, zum Beispiel in Bezug auf diesen unvorstellbar unerfreulichen Christian Bale-Film, den ich vor ein, zwei Jahren mal in der Sneak gesehen habe. Irgendwie Auge um Auge oder sowas hieß der. Okay. Und damals hat der Christoph die These, glaube ich, aufgestellt, weil dieser Film mich auch wahnsinnig unangenehm berührt hat. Und da hat der Christoph die These aufgestellt, dass wenn einen was so berührt, dass das ja quasi dann auch schon sozusagen eine Leistung ist oder so. Also ich glaube, der Subtext war da so, dass es vielleicht eben, wenn das so dich verunsichert und angreift und sowas, dass das im Prinzip dann effektive Kunst ist, wenn du so willst. Und das ist eben was, was ich diese, quasi diese Grundannahme ist eine, die ich sehr anzweifeln würde, weil ich einfach der Meinung bin, dass das gibt's natürlich diesen Fall, dass dich was quasi erschüttert in deinen Grundfesten, weil es einfach was macht, was Kunst auch tun soll oder sowas. Aber meiner Meinung nach kann man Dinge auch verstörend finden, ohne dass sie einen Mehrwert haben. Also ich sehe diese Automatik nicht. Jetzt bei diesem Buch ist es so, das Buch ist das war ja auch für einen Booker Prize nominiert und so einen sehr, 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 sehr renommierten Preis und verschiedene andere Preise. Ich finde nicht, jetzt abschließend finde ich nicht, es ist kein ganz, also es ist ein sehr routiniert erzähltes Buch. Es ist durchaus interessant. Diese schrecklichen Dinge, die erzählt werden, haben irgendwie schon ihre Berechtigung. Aber ich muss ehrlich gesagt jetzt abschließend sagen, dass ich es doch für kein wirklich gutes Buch halte, weil ich der Meinung bin, dass die Figuren doch sehr stereotyp ist und diese Geschichte, die dir erzählt bekommen, ob die wirklich so schlüssig und überzeugend ist, wie das Buch tut, das würde ich mal bezweifeln. Ich war nicht so ganz sicher, wie ich das Buch finde, aber jetzt muss ich sagen, lese ich gerade als Kontrast dazu Jonathan Franzen's Freedom und finde einfach in jedem Halbsatz erkenne ich, wie viel besser ich das finde, wie viel klüger ich die Charakterisierung finde, wie viel weniger stereotypenbasiert es ist, wie viel ungewöhnlicher es sprachlich ist und sowas, einfach in jeder Hinsicht. Also deswegen habe ich so das Gefühl, letzte Woche habe ich ein Buch gelesen, was ich irgendwie so in einem Rutsch durchgelesen habe, mehr oder weniger, weil ich die schrecklichen Dinge überwinden wollte, die da drin passieren. Es ist kein ganz schlechtes Buch, es ist auch kein ganz gutes Buch, meiner Meinung nach. Das ungleich viel bessere Buch hat Jonathan Franzen geschrieben, das heißt Freedom. Also wenn ihr jetzt aus dieser Besprechung was mitnehmen wollt, dann wäre es von meiner Seite A Little Life, müsst ihr euch nicht durchkämpfen, kauft lieber den Franzen, wenn ihr was lesen wollt.
Okay, das heißt, nächste Woche besprichst du dann Freedom fertig.
Das kann ich sehr gerne tun.
Wie schnell, das hatten wir ja schon mal als Thema, aber die Geschwindigkeit, mit der du Bücher liest, finde ich schon beeindruckend.
Ich weiß nicht, also ich kenne Leute, die deutlich schneller lesen als ich. Ich würde sagen, meine Lesegeschwindigkeit ist jetzt für Profileser, was ich ja bin, würde ich sagen, vielleicht im oberen Mittelfeld, aber jetzt nicht außergewöhnlich schnell. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, Literatur zu lesen, es ergibt eigentlich keinen Sinn, da das Lesetempo maximieren zu wollen, weil das ja eigentlich, also alle Schnelllesestrategien haben ja im Prinzip damit zu tun, dass du mehr oder weniger diagonal liest. Und das kann ja bei Literatur eigentlich nie Sinn der Sache sein, weil es ja nie nur darum geht, dass du irgendeine Information daraus ziehst, sondern ja auch die sprachliche Gestaltung im Blick haben sollte, die Wirkung von einzelnen Sätzen und Teilen des Textes und sowas. Also eigentlich ist es, wenn du ein Buch so liest, und zugegebenermaßen, vielleicht habe ich A Little Life zum Teil ein bisschen so gelesen, dass ich auch bei Passagen so das Gefühl hatte, das scanne ich jetzt eher, als dass ich jedes Wort lese. Und das muss ich sagen, sagt dann halt auch schon was über die Art von literarischen Text aus, dass du so vorgehst. Also, dass du selbst als Profileser wie ich so vorgehst und nicht das Gefühl hast, dass du das Gefühl hast, das muss ich jetzt alles nicht so genau lesen oder sowas.
Okay.
Bei einem wirklich großartigen Buch, wo du so das Gefühl hast, so, dass sozusagen die quotable quotes nur so von den Seiten perlen, dass du einfach jeden Satz alles mitbekommen willst und so, kannst du nicht so schnell lesen, das ist unmöglich. Insofern. Aber natürlich gibt es so ein, ich finde, also für mich persönlich, gibt es so eine Lesedynamik. Häufig in sehr vielen Büchern ist es so, dass so bis etwas über die Hälfte des Buches ich das Gefühl habe, oh, das geht aber langsam voran. Und dann am Schluss entwickelt ist so der Sog der Ziellinie im Prinzip. Dass man halt dann so merkt, okay, jetzt geht's sehr, sehr viel schneller. Allerdings muss man auch sagen, wenn man wie ich so viele Jahre eben so ein Lesepensum hat, dass du einfach das Gefühl hast, dass du große Mengen von literarischen Werken bei dir auf dem Schreibtisch liegen hast und du musst die lesen, dann wird man eben irgendwann auch zu so einem Pensumleser, der sich eben sagt, okay, heute muss ich 80 Seiten, 100 Seiten, 150 Seiten schaffen, damit ich so halbwegs durchkomme bis zum nächsten Punkt, wo ich quasi liefern muss. Und dann kommt einem dieses Gefühl, ich lese jetzt die Nacht durch oder so, weil mich das einfach so interessiert, es kommt einem ein bisschen abhanden. Also es passiert dann eigentlich nur noch ziemlich selten, dass man dieses Gefühl hat. Und man ist eigentlich immer dankbar für ein Buch, was diesen Effekt noch erzielt. Also bei mir war das bei The Hunger Games ganz extrem so. In der Phase, wo ich eigentlich fast nur noch so strukturiert Pensum gelesen hat, war das ein Buch, wo ich wirklich bis 3 oder 4 Uhr morgens durchgelesen habe, weil ich nicht aufhören konnte. Das ist tatsächlich was, was man leider so ein bisschen verliert.
Okay. Ja, ja, ich bin, glaube ich, insbesondere kein Profileser. Irgendwie, bis ich mich mal hinsetze und was lese, es dauert so lange. Müsste man eigentlich viel öfter machen.
Es gibt so viele Dinge, die man mal öfter machen sollte.
Ja, stimmt schon. Aber dann, weißt du, wenn ich abends sitze und irgendwie eine halbe Stunde in Facebook rumgesurft, denke ich mir so, da hättest du auch mal, weiß ich nicht, 40 Seiten oder 20 Seiten, keine Ahnung, wie viel man in einer halben Stunde schafft, lesen können.
Ja, so geht's mir mit Sport.
Ja, gut, das mache ich jetzt wieder ein bisschen intensiver, weil ich möchte ja nicht mich vollends blamieren, wenn ich in 7 Wochen oder 8, keine Ahnung, hoffentlich sind es noch 8, in Frankfurt beim Halb Ironman, Halb Triathlon mitmache.
Im Chat wurde noch die Frage gestellt, ob wir, wie wir zum Thema E-Book stehen, also Kindle oder Papier. Meine kurze Antwort darauf ist beides, wobei ich kein Kindle E-Book-Reader habe, sondern einen Kobo Glow, den ich sehr liebe, den ich einfach fantastisch finde. Deswegen, ich lese sowohl in Anführungszeichen richtige Bücher als auch E-Books.
Ich habe kein Kindle oder ähnliches. Ich habe ein iPad, wo die Kindle-App drauf ist. Das heißt, ich habe auch das eine oder andere Buch schon mal auf dem iPad gelesen. Aber meistens empfinde ich es als angenehmer, so ein echtes Buch in die Hand zu nehmen. Also irgendwie auch, wenn du die ganze Zeit angeleuchtet wirst von dem iPad, ist das schon nicht so schön. Ich hatte mal in einem Urlaub von jemandem ein Kindle ausgeliehen gehabt. Irgendwie nur so, ach, hier lies mal den Absatz oder den Artikel oder so. Und das fand ich dann schon eine sehr angenehme Art zu lesen.
Ja, finde ich auch.
Insbesondere wenn man große, schwere Bücher dabei hat und sich denkt, jo, die hätte ich mir halt auch einfach da drauf kaufen können und mitnehmen können, das wäre schon einfacher gewesen.
Ja.
Ja.
Ja, also ich habe mir den E-Book-Reader damals auch gekauft vor unserer Hochzeitsreise, die wir so quasi rucksacktouristisch unterwegs waren. Und da ich eben wusste, dass ich für 2 Wochen doch auch ein bisschen was an Lesematerial brauche, war das dann der Punkt, wo ich dachte, jetzt möchte ich es haben. Mhm. Und es hat sich dann auch sehr bewährt, als die Lydia da war und eben meine häufig relativ lange Zeit an ihrem Bett im Dunkeln mitverbracht hat, bis sie eingeschlafen war. Und da hat sich eben bewährt, dass ich einen E-Book-Reader habe, der eben diese Hintergrundbeleuchtung hat, ohne dieses Anschein zu haben, was jetzt der Tablet macht oder so. Mhm. Also dass es sehr schön ist, dass du dann quasi im Dunkeln wie eine erleuchtete Seite, aber eben trotzdem eben ein sehr, sehr angenehmes Lesen hast. Fand ich einfach wunderbar. Und ich habe dann auch auf dem E-Book-Reader so Sachen gelesen, eben relativ viel Klassiker, weil die sehr günstig dazu haben.
Ja,
eben. Ich habe dann irgendwie 4 Bücher von Henry James hintereinander gelesen oder all die alten Lucy Maud Montgomery Sachen, die ich als Mädchen auf Deutsch gelesen habe, die habe ich dann alle auf Englisch nochmal gelesen und so. Oder alle Mary Poppins Sachen auf Englisch nochmal gelesen und so. Gerade so eine ganze Menge Sachen, die ich als Kind gelesen habe auf Deutsch, habe ich dann im englischsprachigen Original gelesen und so. Ja, hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Okay.
Allerdings nicht so gut ist es für in der Badewanne lesen, was ich ja auch ganz gerne mache, aber.
Ja, da habe ich auch schon mal das iPad dabei gehabt und irgendwie man hat immer so ein bisschen Angst.
Ja. Yeah.
So, wenn das jetzt gleich hier sich mit mir da reinlegt, ist doof.
Genau. Ich habe ja auch eine Vielzahl von Büchern mit schön gewellten Seiten, weil ich immer schon gerne in der Badewanne gelesen habe. Insofern.
Ja. Das heißt, die ist nicht nur einmal ein Buch in die Badewanne abgerauscht.
Naja gut, gewellte Seiten bekommen die ja häufig auch, wenn du sie einfach lange genug über den Dampf hältst der Badewanne, dann werden die, kommt ein bisschen auf die Qualität des Papiers an, aber
ja, okay.
Musst du nicht notwendigerweise ins Wasser fallen lassen, dass sie dann so ein bisschen so gewellt aussehen.
Ja, gut, dann da hat natürlich ein Kindle dann den Vorteil, wenn das der Dampf dem nichts ausmacht, oder wie ist denn dein Lesegerät?
Kobo Glow heißt das.
Ja, okay. Also die haben natürlich den Vorteil, dass die dann, wenn sie nicht kaputt gehen, das ist natürlich der Nachteil, sonst keinen Schaden davon tragen. Das war jetzt ganz schöner Quatsch, oder?
Ja, also übrigens für den Kobo habe ich mich damals entschieden, weil er einerseits eben auch diese Option hat mit der Hintergrundbeleuchtung, aber andererseits besseres Angebot in seinem Shop, was englischsprachige Bücher angeht. Und dann ist eben so, dass anders als Kindle er sich nicht mit seinem Format abschottet, sondern eben kompatibel ist mit den Bibliothekformaten und sowas. Das war damals für mich die Kaufentscheidung für den Kobo.
Okay.
Ja.
Aber kriegst du dann auch Kindle-Sachen da rein? Also von Amazon? Oder geht es nicht?
Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht, weil ich das noch nie gemacht habe, weil ich eben über den Kobo-Shop agiere und über Bibliotheken. Ach so. Weiß ich gar nicht, was Amazon dazu zu sagen hatte. Aber grundsätzlich finde ich das ja immer begrüßenswert, wenn man sich in irgendeinem Bereich seines Lebens von Amazon ein bisschen distanziert hat insofern.
Ja, klar. Nee, auf jeden Fall.
Also es geht mir auf jeden Fall nichts verloren dadurch. Ich hab, ja.
Ja. Das ist doch super. Sehr schön. Jo. Gut. Haben wir noch weitere Themen?
Nö, jetzt haben wir ja ausgiebig über Dinge geredet, die überhaupt nicht auf der Liste standen, aber jetzt wissen alle Bescheid. Aber es gibt ja Kapitelmarken, deswegen, ihr könnt da einfach drüber springen, wenn euch das nicht interessiert. Jetzt ist natürlich zu spät, in dem Moment, wo ihr das hört.
Ja, wer das hört, ist entweder zur Kapitelmarke rausplaudern gesprungen.
Ja.
Die nächste Kapitelmarke ist dann der nächste Podcast.
Genau.
Oder hat bis hierhin gehört.
Ja.
So, wir danken uns. Wir bedanken uns. Die Anmoderation habe ich nicht hingekriegt. Jetzt kriege ich die Abmoderation nicht hin. Das wird ja ein großer Spaß. Möchtest du Tschüss sagen?
Ja, dann sage ich mal Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bis dann.